Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Hallo, Katrin Vornold ist mein Name.
Alter?
46. Mache ich kein Geheimnis draus, stehe ich zu.
Geburtsort?
Ich bin in Münster geboren.
Beruf?
Ja. Autorin würde ich jetzt derzeit am meisten sagen, ja.
Okay, wir kommen, glaube ich, später noch auf andere Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Hast du Hobbys?
Ja, ich habe lange Zeit viel Sport gemacht und das würde ich auch immer noch als mein Hobby zählen. Ich habe Triathlon gemacht. Und das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und da ich jetzt einen kleinen Sohn habe, ja, könnte das im Moment ein bisschen mehr sein. Aber es ist immer noch mein Haupthobby, Sport zu machen.
Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto? Muss jetzt also nicht ein Spruch sein, sondern irgendwie Herangehensweise, wie du Dinge machst, wie du Dinge einschätzt?
Ich glaube daran, dass alles, was ich mir vorstellen kann, ich auch erreichen kann.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Das ist so eine fiese Bewerberfrage.
Ja. Und die spontane Antwort wäre natürlich, da musst du die Leute fragen. Ich glaube auch, dass ich das verkörpere, was ich gerade als mein Motto genannt habe. Dass, wenn ich mir was vorgenommen habe, ich versuche, das umzusetzen, dass für mich aber Freundschaft ein großer, großer Wert ist, dass ich für meine Freunde, Freundinnen da bin. Freiheit ein großer Wert ist, weil ich viel reise, viel unterwegs bin.
Ja,
geht
das ist doch
in die Richtung.
Ja, das ist, es ist, ich glaube, es gibt ja hier kein richtig oder falsch bei der Antwort.
Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Katrin Vornhold. Heute geht es um starke Frauen hier bei Antenne Mainz. Katrin Vornhold ist meine Gesprächspartnerin.
So, dann lass uns mal starten. Ich oute mich mal. Ich bin ganz in deiner Nähe geboren, allerdings in einer Stadt, obwohl heute geht es sogar. Ich bin in Kamen geboren.
Ja, das ist nicht weit weg.
Genau. Münster, das heißt, das war auch der Ort der Kindheit?
Ja, genau. Ich bin hier aufgewachsen und bin dann erst, später bin ich dann angefangen, viel, viel zu reisen, weil ich was von der Welt sehen wollte. Aber groß geworden bin ich im friedlichen Münsterland.
Das ist jetzt, ich war tatsächlich noch nie da, obwohl ich durchaus mal in der Gegend bin und war. In Münster selbst habe ich es noch nicht geschafft. Ich habe das Klischee mit den Fahrrädern im Kopf. Ist das richtig?
Das ist überhaupt kein Klischee. Also selbst bei uns hier in der Garage, boah, ich glaube so 4 Fahrräder kommen hier wohl so auf pro Person.
Okay, ich weiß nicht, ich habe so Bilder im Kopf, dass irgendwie vor öffentlichen Gebäuden oder stehen immer viele, viele Fahrräder.
Ja, genau. Es gibt Fahrradparkhäuser, unterirdische sogar. Und ja, Münster ist definitiv eine Fahrradhauptstadt. Natürlich auch bedingt durch die vielen Studenten, die dann schnell zwischen den Unis hin und her fahren können. Aber in Münster gehört Fahrradfahren einfach zum Leben dazu.
Wie sieht deine Kindheit, eine Jugend in Münster aus?
Ich bin sehr ländlich groß geworden, sehr naturbezogen. Natur ist auch heute noch sehr, sehr wichtig für mich. Und ansonsten, ich habe ja keinen Vergleich zu anderen Kindern, zu anderen Städten. Nee, aber ländlich und ich bezeichne es immer als wirkliches Münsterland, ja.
Das heißt, für friedliche Kindheit. In der Regel wird sowas zumindest bei mir die Kindheit erst durch die Schule gestört. Wie war das bei dir? Warst du eine gute Schülerin?
Ich bin sehr ungern zur Schule gegangen. Was ich heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, weil heute liebe ich es zu lernen und mich weiterzuentwickeln.
Aber aus eigener Motivation, das ist der Unterschied.
Genau, und das habe ich schon sehr früh festgestellt, dass alles, was ich aus eigener Motivation mache, dann gebe ich auch mindestens 100%. Und das ist der große Unterschied, ja. Und das finde ich, sollte man Kindern viel, viel mehr in der Schule auch vermitteln. dass sie das für sich machen, dass für sich gelernt wird. Also fürs eigene Leben.
Ganz, ganz geschickt beantwortet. Warst du eine gute Schülerin?
Durchschnitt, würde ich sagen.
Durchschnitt, okay. Das heißt, ja. Ich erzähle an der Stelle immer gerne auch von mir. Also meine Schulzeit war bis kurz vor Ende, da ging es dann langsam, aber der Rest war eine echte Katastrophe. Also wo ich auch wirklich sage, ich habe mich da nur durchgehangelt und immer alles gerade so geschafft, weil ich weiß nicht was, hat mich nicht interessiert. Die haben mich alle nicht gekriegt. Schwierig. Mhm. Und ich war froh, als es rum war.
Ja, ich war auch sehr froh, als es rum war. Und ich hab bis heute noch manchmal Albträume davon.
Von ist verrückt, oder? Dass man solche, das ist, kann ich nachvollziehen, dass man solche Situationen auf einmal, also zwar nicht viele, aber das, was für eine prägende Zeit das doch irgendwie sein muss, oder?
Mhm, ja, ja.
Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingeht, wo das hingehen soll?
Ich habe sehr früh angefangen zu schreiben und es war immer mein Traum, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe aber gedacht, um wirklich authentisch zu schreiben und was zu erzählen zu haben, muss ich ja erstmal selber was erlebt haben, von dem ich berichten kann. Also ich wollte erstmal selber meinen Blick auf die Welt erweitern und auf die Menschen, dass ich gedacht habe, wo kann ich wirklich was erleben und wo kann ich auch irgendwie meine Werte wie Gerechtigkeit einbringen. Und dann habe ich viele Jahre bei der Polizei gearbeitet und war dann auch viel im Ausland und bin viel gereist. Und jetzt bin ich endlich da gelandet, wo ich ganz am Anfang hin wollte, nämlich, dass ich das Gefühl habe, ich habe viel, viel erlebt, viel gesehen, viele, viele Menschen kennengelernt, dass ich das jetzt schreiben und erzählen kann.
Darf ich fragen, wohin du überall gereist bist, was du gesehen hast?
Ich war inzwischen über 40 Ländern. Ich bin erst viel, viel selber gereist, auch viel alleine gereist. Durch verschiedene Länder in Afrika, durch Indien, Vietnam, Australien, Neuseeland, Belize. Ganz oft mit dem Rucksack, ganz, ganz einfach mit dem Bus. Und gearbeitet habe ich dann in verschiedenen Krisenländern, wo ich dann auch teilweise bis zu einem Jahr war.
Ich habe da immer so ein bisschen Bewunderung, weil ich bin, also bin auch gerne mal irgendwo unterwegs, aber ich bin eher der komfortable Reiser oder die komfortable Reise ziehe ich vor. Machst du dir da keine Gedanken, wenn du mit dem Rucksack irgendwo in Ländern unterwegs bist?
Inzwischen würde ich mir da Gedanken machen, weil ich dadurch, dass ich jetzt Mama bin, eine andere Verantwortung habe. Aber damals war es so, dass ich gedacht habe, warum soll ich mich beschränken? Also warum soll ich das, was ich machen möchte, also reisen und fremde Länder kennenlernen, nicht machen, nur weil ich Angst vor etwas habe? Also was kann passieren im schlimmsten Falle? Und das war nie so schlimm, dass ich gesagt habe, okay, dafür bleibe ich zu Hause. Also
na, per se, ich weiß nicht, meine Erfahrung ist, es gibt natürlich immer die ganz schlimmen, wirst du vielleicht auch in deiner Arbeit gesehen haben, es gibt natürlich immer die ganz schlimmen Ausfälle von Menschen, wo wirklich schlimme Dinge passieren, aber per se ist der Mensch ja gut. Also mein Erleben ist, ich bekomme mehr geholfen, als dass mir geschadet wird.
Ja, also und das entspricht auch überhaupt nicht meinem Denken, also mir das Schlimmste vorzustellen. Wenn ich an was rangehe, dann überlege ich mir, was möchte ich, was passiert im besten Falle. Und das stelle ich mir dann vor und da gehe ich dann auch einfach an die Sachen ran mit der Vorstellung, dass das das Ergebnis davon ist. Ich glaube, wenn man immer an den Worst Case denkt, dann macht man ja irgendwie gar nichts mehr, weil es kann ja überall was passieren. Und sicher, die absolute Sicherheit gibt es sowieso nicht.
Nein, definitiv nicht. Und wenn ich jetzt so durchgehe, in dem Moment, wo man irgendeine Begegnung im Ausland hat, egal wo. Also tatsächlich, mir fallen immer nur Situationen an, wenn irgendwas passiert, wo dir eher Menschen helfen. Es ist tatsächlich umgekehrt und gerade viele Länder, in denen sich auch Deutsche bewegen, ist ja die Freundlichkeit und die Gastfreundlichkeit deutlich, deutlich größer als bei uns manchmal.
Ja, absolut. Also ich habe auf meinen Reisen, ich glaube gerade auch dadurch, dass ich viel alleine gereist bin, die tollsten Menschen kennengelernt. Und zu vielen davon habe ich heute noch Kontakt, also wirklich auf der ganzen Welt verteilt. Manche davon habe ich auch noch besucht. Und ich habe einfach festgestellt, egal wo man ist, man findet immer irgendwie Gleichgesinnte oder Leute, die dann mit anfangen oder einem helfen, wenn man jemanden braucht. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht und ich weiß auch, dass es gibt ja viele Frauen, die sagen, sie würden gerne alleine reisen, aber trauen sich nicht. Mein Ratschlag wäre, fang ganz klein an, aber versuch es.
Also ich habe eine Freundin, die arbeitet beim Bayerischen Rundfunk und die ist auch regelmäßig in der Welt unterwegs und die erzählt mir dann Geschichten von den entlegensten Dingen, wo sie alleine rummacht und was sie da so alles erlebt. Ich finde es hochgradig spannend, aber es ist tatsächlich ein Indiz. Es ist wahrscheinlich gar nicht so das große Thema. Es ist das Machen. Und auch sich, es ist ja ein bisschen, hat ja auch was mit Auftreten zu tun. Wenn ich halt auch in einer Umgebung relativ sicher auftrete, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas passiert, immer geringer.
Ja, es ist viel die eigene Einstellung auch einfach. Wie gehe ich auf die Menschen zu? Natürlich muss man sich vorher mit den unterschiedlichen Kulturen beschäftigen. Wie kleidet man sich? Wie verhält man sich? Ich denke, man sollte jetzt nicht naiv in irgendwelche Krisengebiete reisen. Also da bin ich überhaupt keine Freundin von. Aber wenn man gut vorbereitet ist, kann ich nur den Tipp geben, es zu versuchen. Allerdings sage ich auch nicht, jeder muss das machen. Also auf gar keinen Fall. Also Leute, die einfach sagen, so möchte ich nicht, interessiert mich nicht, habe ich auch totalen Respekt vor. Und zum Glück ist es ja auch so, dass das nicht für jeden was ist.
Ja, ich glaube, wir sollten alle mehr auf uns selbst hören und auch die Dinge machen, die wir machen wollen, aber dann auch machen.
Genau.
Wenn du jetzt sagst 40 Länder, was ist ein Muss? Wo sagst du, da muss ich nochmal hin?
Ein Muss gibt's gar nicht. Also
oder wo du sagst, das war so toll.
Ja, es gibt so Länder oder für manche Menschen sind es auch Städte oder Orte, wo man sich einfach zu Hause fühlt. Und das war für mich Australien. Also auch jetzt, ich war noch mehrmals da, weil ich habe 2 Jahre lang in Neukaledonien gelebt, was ja ganz nah an Australien dran ist. Und da bin ich auch noch mal nach Australien geflogen. Und wenn ich da ankomme, das ist irgendwie so für mich so ein Heimatgefühl. Das ist wie so ein Nachhausekommen. Und ich mag einfach da die Einstellung der Menschen, diese Offenheit. Natürlich ist es auch ein bisschen wärmer als hier. Da habe ich mich einfach immer sehr, sehr wohl gefühlt.
Kann ich nachvollziehen. Ich habe dieses Erlebnis mit einem benachbarten Land. Ich halte mich sehr gerne in den Niederlanden auf. Viele haben da irgendwie ein Problem mit der Mentalität. Ich erlebe dort nur weltoffene Menschen und werde auch als Deutscher nicht blöd behandelt. Ja, es gab ja so Klischees, die im Raum waren. Also ich habe sie auf keiner Reise erlebt.
Ja, ich bin da auch ein bisschen, ja, man vergleicht das ja dann immer mit den Menschen, die man aus den Ländern kennt. Und eine sehr gute Freundin, die auch in meinem Buch vorkommt, die ist Niederländerin. Und wenn man die jetzt stellvertretend für die Niederlande nimmt, dann ist es einfach ein ganz, ganz tolles.
Ich glaube, wir sollten auch, wenn ich mir so die deutsche Situation anschaue, wir sollten viel mehr rüber gucken, weil das ist ein relativ gut funktionierendes Land, wenn man sich so Rentenversicherungen und all diese Sachen anschaut. Auch diese ärztliche Versorgung, wie die aufgebaut ist. Also für mich auch ein Beispiel in vielen Dingen, wo wir vielleicht auch ein bisschen mal diese deutsche Vorstellung, dass bei uns alles perfekt ist und wir irgendwie Vorreiter sind, sollten wir mal ablegen. Und dann, das ist ein gutes Beispiel, da funktioniert relativ viel sehr gut.
Ja, es ist aber auch in vielen Sachen eine andere Mentalität und in vielen Sachen ist es auch schwieriger, was so die Situation mit Kindern, Kindergärten und so angeht, das ist schon auch ganz anders als hier. Was mich gewundert hat, dass so ein Land wie die Niederlande, die so nah an uns dran sind, da so eine andere Einstellung haben. Aber ich habe gar nicht so die Empfindung, dass in Deutschland alle sagen, wir sind irgendwie, wie sagtest du es gerade, so der Vorreiter oder so viel besser.
Nee, ich glaube, wir haben noch so ein Selbstbild, das so 20 Jahre nachhinkt.
Ach so, okay.
So meinte ich das. Also das heißt, es stimmt halt in vielen Bereichen nicht mehr. Ja, das ist, ich glaube, du kriegst heute hier alles noch ganz gut geregelt, aber ich bin froh, dass meine Kinder durch Kindergarten und Schule durch sind.
Ja. Also mehr Offenheit würde sicherlich weder uns noch anderen Ländern schaden. Einfach mal gucken, wie machen's die Nachbarn, was läuft besser, was läuft schlechter. Einfach offen sein, auch für neue Ideen. Ich denke, das schadet der Einzelperson nicht und einem Land vermutlich auch nicht. Was läuft besser, was läuft schlechter? Einfach offen sein, auch für neue Ideen. Ich denke, das schadet der Einzelperson nicht und einem Land vermutlich auch nicht.
Du hast am Anfang gesagt, du würdest den Beruf heute Autorin nennen. Das muss man sich aber auch leisten können, ne? Das ist, dass man sich diese Zeit nimmt, das so zu machen. Denn ich meine, es ist ja nie gesetzt, dass wenn du etwas schreibst, dass es zum Erfolg wird, sondern das ist ja erstmal viel reingeben.
Ja, und darum habe ich auch gerade gesagt, Autorin, weil aktuell ist das, was ich, wo ich meine Zeit am meisten investiere, ist eben im Moment ins Autorinnen-Dasein. Und natürlich habe ich noch einen anderen Beruf nebenbei. Aber aktuell steht für mich das Buch absolut im Vordergrund. Und ich bin wahnsinnig stolz, mich Autorin nennen zu dürfen. Und darum habe ich gerade mal das genutzt, um mich einmal selber so zu titulieren.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katrin Vornhold. Katrin Vornhold ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie hat gerade ein Buch über starke Frauen geschrieben.
Ich hatte anfangs schon gesagt, es war früher immer mein Traum, mal ein Buch zu schreiben. Ich dachte aber immer erst, selbst was erleben zu müssen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich sage, jetzt möchte ich dieses Buch schreiben. Aber mir fehlte die Idee. Ich wusste nicht, worüber soll ich schreiben. Ich wollte nicht nur über mich schreiben. Es sollte ein Buch sein, was wirklich das Leben der LeserInnen bereichert. Und dann ist mir diese Idee tatsächlich im Traum gekommen, so komisch es vielleicht auch klingt. Bin morgens aufgewacht und hatte dieses Bild vor Augen, wie Freundinnen von mir mit einem Buch zusammenstehen und in diesem Buch sind ihre Geschichten erzählt. Und so ist die Idee geboren. Ich habe dann Freundinnen von mir gefragt, was haltet ihr davon und wärt ihr dabei, eure Geschichten zu erzählen? Und mein Ziel war damit ganz klar, so motivierende und inspirierende Geschichten zu erzählen, die aber eben der Wahrheit entsprechen, damit die Frauen sich auch damit identifizieren können. Und so ist die Idee entstanden zu dem Buch Starke Frauen wie du und ich.
Nimmst du uns ein bisschen mit in die Geschichten, die wir in diesem Buch finden?
Ja, sehr gerne. Es sind 5 Geschichten, 5 Frauen, die aus ihrem Leben erzählen. Und zwar sind die Geschichten alle gleich aufgebaut. Es geht immer mit dem Wendepunkt oder dem Wegweisermoment im Leben der Frau, geht's immer los. Oft ist das in der Kindheit schon gewesen und dieser Moment beschreibt dann, wie die dahin gekommen sind, wo sie heute stehen. Und in der ersten Geschichte geht es um meine Freundin Gesine, die nach dem Studium nach Mosambik gegangen ist und inzwischen Schulen gegründet hat und mehreren 100 Kindern eine Schulbildung ermöglicht. Möchtest du so im Einzelnen die Geschichten hören oder?
Natürlich wollen wir hier nicht alles verraten.
Nee.
Das wäre ja nicht perfekt, weil die Menschen sollen ja das Buch lesen.
Ja.
Aber mich würde so ein bisschen vielleicht gehen wir gerade so zumindest mal den Beginn der Geschichten durch. Die Geschichte muss man sich dann aber auf alle Fälle selbst erlesen.
Ja, also und ich denke auch bei den Geschichten, selbst wenn man jetzt weiß, worum es geht, selbst wenn man den Ausgang weiß, ist es trotzdem noch lesenswert, weil die Geschichten oder die Frauen ja detailliert erzählen, was für Herausforderungen hatten sie und wie sind sie damit umgegangen. Also jede Frau teilt ihre Learnings auf ihrem Weg. Und das ist dann immer anhand von Szenen beschrieben. Und die kann ich hier jetzt natürlich nicht alle weitergeben. Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall, die Geschichte zu lesen, auch wenn man schon vorher weiß, worum es geht.
Was sind jetzt hast du zum Beispiel eine Geschichte von einer Freundin, die in Afrika sich engagiert hat und ihren Weg gemacht hat, aber die natürlich spielt die Geschichten immer an unterschiedlichen Lebensplätzen.
Genau, die spielt auf unterschiedlichen Kontinenten sogar, weil eine weitere Geschichte ist meine Freundin Britta, die nach Neuseeland ausgewandert ist, also spielt die Geschichte in Neuseeland. Dann eine weitere Geschichte in den Niederlanden, eine in Berlin. Und eine noch hier in Köln und Münster.
Also das sind immer Geschichten, wo es einen Wendepunkt im Leben gab?
Ja, es gibt, ich glaube, in jedem Leben gibt es Wendepunkte, auf die man dann zurückblickt und dann erkennt, ja, das war der Moment, hätte ich da vielleicht anders entscheiden müssen, habe ich richtig entschieden. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Wendepunkte. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich diese Geschichten so erzähle, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist, aufmerksam zu sein, wo sich diese Wendepunkte im Leben befinden. Und dann nach vorne hin richtig zu entscheiden und justieren zu können. Und auch, wenn man vielleicht zurückblickt, zu erkennen, warum habe ich damals so entschieden und was hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe.
Das ist ja meistens so, das kennt, glaube ich, tatsächlich jeder. Es passieren irgendwelche Dinge, die einen so aus der Bahn werfen. In dem Moment, wo sie passieren, ist natürlich die Einordnung eine völlig andere, weil man muss rauskommen aus der Situation, man muss sich damit beschäftigen, man hat vielleicht einen Schicksalsschlag. Aber oft ist es dann das ist meistens dann auch so eine gute Brille, wenn man rückblickend draufschaut, dann kann man halt auch aus schlimmen Situationen, ja, eine positive Erkenntnis gewinnen und dann vielleicht sich auch mit der Situation versöhnen.
Ja, absolut. Also das ist auch meine Einstellung. Ich glaube, wenn wir Erfahrungen machen, es sind oft sehr, sehr schwere Erfahrungen dabei und schwere Herausforderungen. Aber die Frage ist immer, was wir daraus machen. Also man kann sich ja von was runterziehen lassen oder man kann dann auch irgendwann sagen, so wie gehe ich jetzt damit um, so schwer das auch ist, dass ich es trotzdem in mein Leben integriere, dass ich das annehme und dass ich damit jetzt weitergehe.
Und wir können es ja letztendlich alle drehen und wenden, wie wir wollen. Es wird welche Dinge in unserem Leben kommen, die einschneidend sind. Und sei es nur halt das, was tatsächlich irgendwann passiert, der Verlust eines Menschen.
Ja. Also ich sage ja immer, dass wir aus unseren Erfahrungen wachsen können. Allerdings möchte ich auch sagen, dass Menschen, die wirkliche Traumata erlebt haben, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, denen mit meinen Geschichten irgendwie zu motivieren oder zu inspirieren, weil wirkliche Traumata ist einfach nochmal was anderes. Und es gibt auch Situationen, wenn ich mir die vorstelle, dass mir das passiert, wüsste ich auch nicht, wie und ob ich damit weiterleben könnte. Also das möchte ich mir nicht anmaßen. Mir geht es um Herausforderungen wie auch Krankheit, auch schwere Herausforderungen. Das auf jeden Fall. Solche Geschichte möchte ich erzählen oder erzähle ich in dem Buch, weil ich auch einfach für mehr Offenheit in der Gesellschaft, die Offenheit mehr fördern möchte, weil ich glaube, dass wir gerne so die Augen zumachen vor den Schattenseiten in unserem Leben. Und ich glaube, dass es vielen Betroffenen helfen würde, wenn wir einfach mit mehr Offenheit da dran gehen würden.
Es wird uns ja heute auch leicht gemacht, die Augen zuzumachen, weil wir haben einen übermäßigen Medienkonsum. Wir können uns ablenken. Wir können wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dauerhaft immer in andere Richtungen gucken. Es wird uns einfach gemacht. Und das ist eine hohe Kunst, das dann manchmal doch an die Stelle zu gucken, wo es vielleicht schmerzt.
Ja, der Medienkonsum, der ist ja sogar noch im doppelten Sinne schwierig, sage ich jetzt mal vorsichtig dafür. Weil der ja nicht nur für die Ablenkung sorgt, sondern auch dafür, dass viele Menschen da das Bild vermitteln, dass es ihnen sehr, sehr gut geht. Auch Menschen, denen es vielleicht im Inneren überhaupt nicht gut geht, im Äußeren, also sprich jetzt auf Plattformen wie Instagram oder so, stellen sie dar, dass es ihnen toll geht. Und das ist natürlich dann für Leute, die in schwierigen Situationen sind, noch mal schwieriger. Und da möchten wir einfach sagen, guckt, versucht, hinter die Fassade zu gucken. Also gerade wenn es Freunde sind, hört zu und stellt Fragen und seid füreinander da und lasst euch nicht von dem äußeren Schein da beirren.
Ich spreche gleich weiter mit Katrin Vornhold. Sie erzählt gerade in ihrem Buch die Geschichte von starken Frauen und mit Katrin Vornhold war ich gerade beim Thema Social Media.
Tatsächlich, da gibt es sogar auch viele Studien, dass gerade Social Media furchtbare Auswirkungen auf uns hat, auch dass wir uns schlecht fühlen, weil wir sehen Dinge. Es ist aber alles inszeniert, man muss es immer wieder sagen. Also viele Dinge sind inszeniert und wenn man dahinter schaut, dann ist es nicht toll. Dann sind das einfach nur tolle Bilder. Und das muss uns einfach bewusst sein. Und ich glaube, wenn man solche Geschichten wie in deinem Buch liest, das besinnt wieder drauf, lasst uns alle unser eigenes Leben leben und gar nicht den Maßstab an andere nehmen. Wir können von anderen lernen, aber bitte das eigene Leben, die eigenen Bedürfnisse befriedigen.
Ja, und das soll gar nicht jetzt egoistisch klingen. Also mit das eigene Leben leben meine ich jetzt nicht, kümmert euch nur um euch selber, sondern im Gegenteil. Hört einander zu. Also viele sind so damit beschäftigt, sich selbst darzustellen und dieses einander wirklich mal zuhören und aufeinander einlassen. Das finde ich, ist unheimlich wichtig. Und das sage ich auch eben in meinem Buch. Da habe ich auch bei den Gesprächen wahnsinnig viel gelernt. Weil obwohl es alles Freundinnen von mir sind, gab es noch so viele Facetten und so viel Tiefe in ihren Geschichten, die mir vorher gar nicht bewusst war, dass ich da wahnsinnig viel durch gelernt habe, wie wertvoll es ist, dann einfach ganz in Ruhe auch mal Fragen zu stellen. Auf keinen Fall neugierig sein. Neugierde mag ich überhaupt nicht, aber Interesse zu haben und sich Ruhe und Zeit zu nehmen für die andere Person.
Weil das jetzt ein schmaler Grat ist. Ich würde mich durchaus als neugierig bezeichnen. Das ist, was aber vielleicht einfach auch durch das, was ich mache, bedingt ist, dass ich halt gerne nochmal eine Frage draufsetze, wenn etwas erzählt wird, um es zu verstehen, um da reinzukommen. Ich finde es noch nicht mal, also ich würde es noch nicht mal als negativ, aber vielleicht ist so eine, gibt es auch so einen Übergang zwischen Neugierde und richtigem Interesse.
Ja, es geht ja auch immer darum, wen man fragt und um welches Thema es geht. Also du sagtest ja gerade, nochmal eine Frage zu stellen, um das wirklich zu verstehen. Das finde ich, ist ein Interesse. Aber wenn man Neugierde ist, einfach nochmal was, das ist was Anmaßendes für mich. Also meine Geschichten zum Beispiel, die sind auch sehr persönlich, aber die sind nicht privat. Das finde ich ist ein Unterschied, ob man ins Persönliche fragt oder ob man ins Private fragt. Und das ist dieser Grad, den ich eben nicht überschreiten möchte.
Ich glaube, wir haben so ein spannendes aktuelles Thema da auch, das, ich weiß nicht, ob dir das auffällt. Ich glaube, wir haben insgesamt, ist glaube ich noch nicht mal ein deutsches Problem, aber ich merke es bei uns, wir haben so ein bisschen die Diskursfähigkeit auch verloren. Das heißt, dieses wahre Interesse am Menschen, warum denkt jemand so, warum sagt er das, warum möchte er das nicht? Das hat ja alles immer Ursachen und wir stellen halt oft Menschen, oder das wird auch medial gerne gemacht, in irgendeine Ecke. Ich finde das zu einfach. Ich möchte immer gerne verstehen, warum ist das so? Und wenn man ein bisschen reingeht in so Gesprächen, dann merkt man auf einmal, okay, ich teile diese Meinung auf keinen Fall, aber ich kann aufgrund des Gespräches verstehen, wie jemand da hingekommen ist. Und das ist immer der Moment, wo wir wieder anfangen können, richtig zu sprechen.
Ja, also das Warum ist immer unheimlich wichtig. Also zum einen ist es natürlich auch der Hauptmotivator eines jeden, warum tue ich etwas? Und wenn ich weiß, warum ich etwas tue, dann kann ich auch 100% geben. Und auch in den Geschichten in meinem Buch ist das Warum der Frauen. Warum erzählen sie ihre Geschichten? Jetzt nicht, warum sind sie an dem Punkt, wo sie sind, sondern warum erzählen sie ihre Geschichten öffentlich? Der ist unheimlich wichtig. Und jede Frau hat ein anderes Warum dahinter. Aber es ist stark genug gewesen, um den Mut zu haben, ihre Geschichten öffentlich zu erzählen. Weil man muss sich vorstellen, sind halt eben Frauen wie, jetzt nicht du, aber normalerweise du und ich, die ganz weit davon weg waren, ihre Geschichten öffentlich zu machen. Die anfangs auch gesagt haben, meine Geschichte, ich bin doch nichts Besonderes. Wo ich dann sagen musste, doch, das bist du. Und lass uns sprechen, erzähl deine Geschichte. Ich schreibe deine Geschichte. Und wenn du dich nachher damit nicht wohlfühlst, dann wird sie nicht veröffentlicht, dann behältst du die für dich und dann hast du deine Geschichte als Erinnerung aufgeschrieben. Aber ich glaube, du bist was Besonderes, weil wir sind alle einzigartig. Wir haben alle unsere besonderen Geschichten. Wir können alle voneinander lernen. Wir haben alle ähnliche Herausforderungen. Und es ist wertvoll und inspirierend für andere Frauen, das zu lesen und zu sehen. Wie bist du deinen Weg gegangen?
Und es ist immer mutig, in die Öffentlichkeit zu gehen, sei es, wie groß diese Öffentlichkeit ist. Weil tatsächlich, wir haben jetzt über Social Media gesprochen, wir haben diesen Rückkanal, den es halt früher in dieser Dimension nicht gab. Das heißt, man muss auch damit leben, wenn irgendwo was auftaucht, wo jemand irgendetwas kommentiert, was man vielleicht nicht lesen möchte. Das, in diesen Zeiten leben wir halt. Das, und deswegen muss man sich bewusst sein, immer wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, kann das passieren. Und dann darf ich auch nicht sofort beleidigt sein. Es passiert halt.
Ja, also für
ich muss,
mich
ich muss nicht
schwierig.
Gut finden, ja. Ich muss es nicht gut finden, aber ich glaube, man muss dann sich ein bisschen ein dickes Fell doch antrainieren oder vielleicht auch, das kenne ich von vielen Prominenten, die es auch schaffen, das alles nicht zu lesen und sagen, interessiert mich nicht. Was aber auch wieder schon ein Talent ist, weil ich wäre dann auch neugierig und müsste es trotzdem lesen.
Ja, also ich weiß, mich kostet es auch viel Mut und es ist auch ein Prozess. Und so war es auch für die Frauen ein langer Prozess. Also wir haben 3 Jahre lang an dem Buch gearbeitet. Und auch dieses, erst die Geschichte zu erzählen, dann zu entscheiden, was kommt wirklich rein in die Geschichte und was nicht. Und das dann zu veröffentlichen, zu sagen, ja, es soll so gedruckt werden. Und jetzt auch hinzugehen und zu sagen, ja, ich teile das auch. Und ja, ich gehe auch auf Lesungen und ich spreche öffentlich über das, was mir passiert ist. Dinge, für die ich mich damals geschämt habe, die ich niemandem erzählt habe, nicht mal meiner Familie, die teile ich heute öffentlich, weil ich glaube, dass ich damit anderen Menschen helfen kann, vielleicht sogar Leben retten kann.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katrin Vornhold hier bei Antenne Mainz. Starke Frauen wie du und ich, so heißt das Buch von Katrin Vornhold. Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Und natürlich, wenn es um starke Frauen geht, sind wir auch schnell im Rollenbild. Und da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen hier bei Antenne Mainz.
Ich sehe nur relativ starke, kompetente Frauen in meinem beruflichen Umfeld. Ich habe einen völlig anderen Eindruck. Ich bin manchmal immer, wenn ich die Diskussion höre, es ist nicht meine Lebensrealität. Ich würde sagen, Frauen sind überall angekommen, oft aus meiner Sicht sogar viel, viel besser als männliche Kollegen. Also ich habe da ein völlig anderes Bild und bin manchmal, wenn ich diese Gleichstellungsdiskussion höre, bin ich da immer ein bisschen irritiert, weil es ist nicht mein Erleben. Ich weiß jetzt nicht, was es finanziell bedeutet. Ich glaube, da ist irgendetwas noch. Aber die Frauen werden auch noch in den Bereich der Verhandlungen kommen, dass das funktioniert. Bin ich mir ganz sicher.
Nein, genau das ist ja auch unsere Einstellung. Und darum sagen wir starke Frauen wie du und ich. Weil wenn man guckt, starke Frauen, da wird dann meistens Politik, Management oder sonst Frauen, die irgendwie auf Führungsebenen sind, bezeichnet oder mächtige Frauen. Aber ich möchte oder wir möchten damit einfach zeigen, dass jede Frau, die ihren Alltag meistert, die ihre Familie hat, die einen Job nachgeht, so stark ist, dafür braucht man nicht auf irgendwelchen Titelblättern erscheinen, sondern sie sind alle einzigartig, sie haben alle ihre besondere Geschichte. Und genau das möchten wir halt damit sagen, um einfach wirklich zu motivieren und zu inspirieren und zu zeigen, nein, auch du kannst deinen eigenen Weg gehen. Versteck dich nicht, sondern was hast du für einen Traum? Und versuche oder lebe den. Und wir möchten einfach Beispiele geben von Frauen, die auch völlig, ich sag jetzt mal, durchschnittliche Frauen waren, also weder irgendwie einen besonderen familiären Background hatten, noch irgendwie besondere finanzielle Mittel hatten und trotzdem Außergewöhnliches auf die Beine gestellt haben. So wie Gesine damals, die war einfach mit dem Studium fertig, war in Mosambik im Urlaub und hat dann sowas auf die Beine gestellt. Und dafür braucht man eben keinen besonderen Background, um außergewöhnliche Dinge zu erreichen. Und dazu möchten wir motivieren.
Also ein Mutmachbuch zum Anpacken auch.
Ja, also es ist ein Mutmachbuch, aber die Geschichten sind halt grundverschieden. Ich behaupte mal, dass nicht jede Geschichte für jede Frau etwas ist. Es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man ist und wonach man sucht.
Wie viel steckt denn von dir in diesem Buch?
Ja, also zunächst war ja meine Idee, die Geschichte von meinen 5 Freundinnen zu erzählen. Und es war immer die Frage, was gibt's für eine Rahmengeschichte? Es sollten ja nicht einfach nur 5 Kurzgeschichten sein, sondern es sollte halt wirklich ein zusammenhängendes Buch sein. Und die Rahmengeschichte ist wirklich ganz zum Schluss erst entstanden, als ich dann auch den Mut gefasst habe, einen Teil von meiner eigenen Geschichte auch mit einzubringen. Da haben mir dann wiederum die 5 Frauen Mut gemacht, ihre Geschichten da so ehrlich erzählen, dass ich gesagt habe, wenn die den Mut dazu haben, dann habe ich den auch.
Okay, das heißt, die haben dir dann Mut gemacht.
Die haben mir sowieso immer Mut gemacht, also mein ganzes Leben lang schon, weil mit 2 von den Frauen bin ich schon über 40 Jahre befreundet und die haben mein ganzes Leben begleitet. Und ja, denen ist es jetzt halt eben auch zu verdanken, dass auch ein Teil meiner eigenen Geschichte in das Buch eingeflossen ist, weil auch ich diese Glaubenssätze hatte, oh, wer interessiert sich da schon für? Und im Endeffekt muss ich auch sagen, das Buch hat sehr dadurch gewonnen.
Ja, das ist, ich glaube, wir gucken immer gerne, wenn ich jetzt mal so sage, wer oder was ist erfolgreich, wir gucken immer so auf die ganz großen Dinge. Und ich glaube, wir sind jeden Tag alle im Kleinen erfolgreich, indem wir kleine Dinge meistern. Und tatsächlich ist, wenn du Kinder hast und bist berufstätig und es kommt irgendeine andere Herausforderung, dann kommen vielleicht pflegebedürftige Angehörige dazu. Und wenn man so einen Tag meistert, und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dann ist man erfolgreich.
Ja, genau.
Und zwar extremst erfolgreich, weil viele scheitern an sowas schon.
Ja, ja, ja. Also ich wurde neulich auch nach meiner Definition für Erfolg gefragt. Und dann war meine spontane Antwort, wenn ich abends glücklich und zufrieden ins Bett gehe und morgens mit Vorfreude auf den Tag aufwache, dann würde ich mich als erfolgreich bezeichnen.
Ich hab eine ähnliche Geschichte. Jemand, der lebt leider nicht mehr, aber hat erzählt, wenn er sonntags morgens die Brötchen heil nach Hause bringt, dann ist es auch ein kleiner Erfolg.
Ja.
Ja, aber es ist ein Blickwinkel, wenn wir halt anfangen, die kleinen Dinge auch vielleicht nicht ganz so selbstverständlich zu nehmen und uns darüber zu freuen, dann entsteht auch etwas völlig anderes.
Ja, und genau das, was du gerade sagst, das ist auch mit eins der Warum meiner Freundin Britta, die ihre Geschichte erzählt, weil ihre kleine Tochter an Leukämie erkrankt ist. Und ich habe das damals sehr, sehr nah begleitet. Und es geht mir bis heute noch oft so, wenn ich mich über Kleinigkeiten ärgere, dass ich mich dahin zurückversetze und sage, ey, worüber ärgerst du dich jetzt gerade? Das ist eigentlich völlig unwichtig.
Ich versuche an der Stelle, das funktioniert nicht immer, aber es gibt so ein einfaches Modell. Was denke ich in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren über die Situation, die gerade passiert? Und wenn man das schafft, in dem Moment nachzudenken, dann ist schlagartig die Wut weg.
Ja.
Weil es ist in der Regel nichtig.
Ja, ja.
Also es ist so, gelingt aber auch nicht immer, aber funktioniert manchmal. Wenn ich dann wirklich schaffe, mich zusammenzunehmen und sagen, oh, ist das jetzt echt wert? Ja, klar, ist gerade ärgerlich und ich werde hier vielleicht auch gerade angeschrien oder sowas und jemand regt sich furchtbar auf, aber interessiert mich das wirklich noch in einem Jahr oder habe ich es vergessen? Und habe ich vielleicht nicht vergessen, aber es interessiert mich nicht mehr.
Also ich möchte damit um Gottes Willen nicht sagen, dass andere Probleme nichtig sind. Also das auf gar keinen Fall. Bloß manchmal kann man vielleicht so Sachen, sollte man Sachen wie Gesundheit einfach mehr wertschätzen. Die Sachen, die wir als selbstverständlich nehmen. Und das ist was mir wichtig ist, dass das vielleicht öfter mehr gesehen wird.
Es war jetzt für mich auch, wenn Situationen auftreten, nicht, wir müssen damit umgehen, wir müssen darauf reagieren. Aber was habe ich davon, wenn jetzt irgendjemand schlechte Laune hat, die bei mir auslässt und ich nehme sie an und mache vielleicht das, was ich tun muss, noch mit weniger Lust? Es bringt wirklich niemanden. Manchmal ist das einfach durchatmen und weitermachen und mit möglichst guter Laune ist der bessere Weg. Also auch für die Gesundheit dann.
Ja, ich frage mich dann auch manchmal so, ist das Problem wirklich bei mir oder ist es bei ihm? Und wenn es bei ihm ist, dann bemühe ich mich, es bei ihm zu lassen. Und es nicht zu meinem zu machen, weil ich kann halt nicht auf alles Einfluss nehmen. Und manchmal ist es dann vielleicht besser zu sagen, okay, dann mache ich mein Ding und...
Ja, oder genau sortieren, was liegt bei mir, was liegt beim anderen. Genau. Und dann kann man ja die Dinge, die man selbst in der Hand hat, auch bestmöglich lösen. Und dann den Rest lässt man dann halt bei demjenigen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katrin Vornhold. Starke Frauen wie du und ich, so heißt das Buch von Katrin Vornhold. Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Du hast gerade gesagt, 40-jährige Freundschaften. Wenn man dann so eine Geschichte bespricht, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, ihr habt wahrscheinlich lange zusammengesessen und erzählt und du hast vielleicht Dinge notiert. Erfährt man dann, ich glaube, du hast es auch schon angedeutet, also gibt es da nochmal so eine Überraschung, die man dann von dem Menschen, den man mit so einer langen Zeit meint zu kennen, dass man da noch Facetten entdeckt, wo man sagt, oh, habe ich nicht mitbekommen oder wusste ich gar nicht.
Ja, also das gab es tatsächlich bei jeder Geschichte. Also zum einen, wie haben wir das gemacht? Ich gehe mal erst auf die erste Frage ein. Das war noch zu Zeiten Coronas und dann noch erschwerend dazu wie Britta zum Beispiel, die war in Neuseeland und man konnte sich also gar nicht zusammensetzen. Wir haben alles per Zoom gemacht und ich habe die Gespräche aufgezeichnet, sodass es wirklich nur Gespräche waren, die nicht durchs Schreiben irgendwie unterbrochen werden mussten. Und meine Aufgabe war es, nur Fragen zu stellen und zuzuhören. Und die Frauen haben erzählt und es sind in jeder Geschichte Sachen hervorgekommen, von denen ich nichts wusste. Und es sind bei den Gesprächen, wir haben viel gelacht, es sind aber auch viele Tränen geflossen. Weil man muss sich vorstellen, dass die Frauen das erste Mal wirklich über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Und es waren teilweise sehr, sehr schwere Erfahrungen. Und meine Aufgabe war es, wie ich schon sagte, zuzuhören und nachzufragen. Und ich schreibe in dem Buch sehr szenisch. Also die Leserin fühlt sich wirklich an den Ort versetzt, wo die Protagonistin war. Und somit habe ich auch meine Freundin dahin zurückversetzt. Es war, hatte fast schon manchmal so bei einer oder anderen so einen therapeutischen Ansatz, weil sie so tief wieder in ihre Geschichte eingetaucht ist, um sich zu erinnern, dass das wahnsinnig viel bewegt hat, also in ihr, aber in mir auch, ja.
Ich habe da gerade was gehört, da muss ich jetzt gerade direkt drauf eingehen, weil du hast jetzt gerade so Frauen adressiert, aber Männer dürfen das auch lesen.
Absolut, absolut. Fand ich auch, ich schreibe auch, es ist auch für ein Buch für mutige Männer, die sich mit den Gedanken und Geschichten von uns Frauen beschäftigen möchten. Und ich hatte bei den Lesungen auch eine tolle Rückmeldung von einem Mann, der sagte, das ist ganz komisch, es geht ja eigentlich um Frauen. Ich fange richtig an nachzudenken, sagt er.
Naja, ich finde, es ist gesellschaftlich ja relativ einfach. Also ich meine, selbst als Mann, man ist in einer Beziehung, man hat Töchter, man hat eine Mutter. Das heißt, man ist ja eingebunden in diesen Kontext und deswegen sollten wir uns natürlich auch immer für den anderen interessieren.
Ja, also es ist meiner Meinung nach auch absolut ein Buch für Männer. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Männer das lesen. Nichtsdestotrotz muss man beim Schreiben ja so eine Zielgruppe erstellen. Und das waren dann natürlich Frauen, aber also jeder Mann ist auch eingeladen, das Buch zu lesen.
Ich reagiere nur drauf, weil ich achte tatsächlich in meiner Ansprache, dass ich nach Möglichkeit immer Frauen und Männer anspreche.
Ja.
Und deswegen, wenn ich dann irgendwie sage, oh, ups, da fehlt was, dann frage ich nach, weil ich meine, Schaden tut es nichts, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, weitet den Horizont. Was hat das mit diesen Freundschaften gemacht? Ist da nochmal eine neue Tiefe reingekommen?
Ja, also zum einen ist in unsere Freundschaft, also bei meiner ältesten Freundin war es fast gar nicht möglich, noch mehr Tiefe da reinzubringen, weil wenn man sich so lange kennt und so eng begleitet, auch über so viele Kilometer hinweg, dann ist das schon einfach sehr, sehr viel, sehr tiefe Basis da. Und trotzdem, ja, hat es den ganzen Freundschaften noch mal mehr Tiefe gegeben. Und ich spüre einfach auch eine wahnsinnig große Verantwortung mit dem, was ich jetzt weiß, mit den Geschichten, richtig umzugehen, angemessen umzugehen. Also natürlich in dem Buch, aber auch jetzt, wie es weitergeht mit dem Buch, da fühle ich mich dafür verantwortlich, das so, ja, zu vermarkten klingt immer so blöd. Ich sag mal so, die Frauen haben wirklich wahnsinnig viel Mut bewiesen, ihre Geschichten zu erzählen, weil jede ihr eigenes Warum hat und weil sie eben möchten, dass es die richtigen Frauen erreicht. Und ich als Autorin habe jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Buch auch wirklich an diese Frauen rangetragen wird. Weil es bringt ja nichts, die Geschichten zu erzählen, wenn sie dann einfach in dem Buch bleiben und nicht gelesen werden. Und darum sehe ich es jetzt als meine Aufgabe an, das so in die Welt zu tragen, dass diese Geschichten auch wirklich zu den Frauen und Männern kommen, die sie lesen möchten und die sich dafür diese Geschichten interessieren.
Also ich sage mal, der Satz ist so ein bisschen vielleicht sehr, sehr übertrieben, aber halt auch die Welt besser machen, ne?
Absolut. Nein, also das war ja auch mein, ja, es ist ich weiß gar nicht, ob es übertrieben klingt. Wenn es aus meinem Mund kommt, dann finde ich auch immer, es klingt übertrieben. Aber das war tatsächlich mein Warum, dieses Buch zu schreiben, ja. Weil ich einfach für mehr Gerechtigkeit und Offenheit und Toleranz sorgen möchte oder fördern möchte.
Es hört sich auch so groß an, aber auch da kann man den Blick natürlich wieder ein bisschen, sag ich mal, auch manchmal kleiner machen, weil wenn ich sage, die Welt besser machen, dann kann das ja manchmal im Einzelfall die Welt eines einzelnen Menschen besser machen und weil er irgendeine Erkenntnis daraus zieht. Und ich finde, das ist genauso wertvoll wie vielleicht etwas, was das ganz Großes verändert, weil im Kleinen ist es eine große Veränderung.
Ja, also du sprachst ja eben an, dass es vielleicht dann Menschen gibt, die da negativ drauf reagieren auf dieses Buch. Und ja, für mich ist es auf jeden Fall schwer, damit umzugehen, wenn Leute Kritik üben. Ist jetzt bisher noch nicht passiert, aber sollte das mal kommen. Aber ich bin mit dem Gedanken daran gegangen, wenn jetzt von 100 Leuten 99 Leute sagen, so nicht, das Buch ist nichts für mich. Aber eine Person sagt, es hat mein Leben geändert, es hat vielleicht mein Leben sogar gerettet, dann hat es sich für mich gelohnt, dieses Buch zu schreiben. Weil wir geben so viele, ja.
Es ist, ich sag mal, wenn keine Kritik irgendwann kommt, wenn nicht irgendwo jemand etwas dagegen sagt, ich glaube, dann sind keine starken Thesen, keine starken Dinge drin, weil wir können nicht jedem gefallen. Und ich glaube, das ist auch so das, was uns Menschen, also mir fällt es auch immer schwer, aber es ist so, wenn wir etwas tun, wenn wir Positionen in die Welt bringen, wir werden irgendwo anecken. Und ich glaube, das ist auch eine Lektion, die man vielleicht lernen muss.
Ja, absolut. Trotzdem ist, ne, wenn, also ich versuche da auch sehr offen und konstruktiv mit umzugehen. Und dennoch ist es jetzt so, jetzt ist das Buch fertig und jetzt ist nichts mehr dran zu verändern. Und jetzt schauen wir mal.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.